Unser nächster Gast hat als Jugendliche 4 Jahre lang obdachlos auf der Straße gelebt. Was sie da erlebt hat und vor allen Dingen, wie sie das hinter sich gelassen hat, aus eigener Kraft und aus welcher Perspektive sie jetzt auf diesen Lebensabschnitt zurückblickt, das erzählt uns jetzt, meine Damen und Herren, Xenia Brandt. Um deiner Lebensgeschichte zu kommen, müssen wir so ein bisschen zurückgehen. Und zwar in die Zeit, als du so 13, 14 Jahre alt warst. Magst du uns erzählen, wie du dein Elternhaus damals empfunden hast?
Also mein Elternhaus habe ich tatsächlich schon immer ziemlich schrecklich empfunden. Also noch lange vor der Zeit eigentlich schon. Genau, weil meine Mutter halt gewalttätig war, mein Vater wenig zu Hause und ja.
Wann hattest du das erste Mal die Erkenntnis, dass das, was du da erlebst, keine normale Kindheit ist?
Als meine Eltern sich einmal so dolle gestritten haben, dass meine Eltern sich dann separiert haben und ich dann ein Jahr bei meiner Oma gewohnt habe. Und da habe ich gemerkt, so, nee, es ist so. Ich glaube, das hier ist normal. Normal. Und dann, als ich dann wieder zurück nach Hause musste, habe ich gemerkt, so da hatte ich so richtig den Kontrast, wie es ist, wenn man so ein liebevolles Zuhause hat und wie es ist, wenn man das halt nicht hat. Mhm. Und da war ich 10, 19.
Warum bist du zu deiner Oma gegangen für dieses Jahr?
Ja, meine Eltern haben sich irgendwann so dolle gestritten, dass die Polizei nach Hause gekommen ist und ich war halt schon in einem gewissen Alter, dass sie mich dann gefragt haben, ja, mit wem gehst du jetzt mit? Mit Papa oder Mama? Und dann habe ich gesagt, ich gehe mit meinem Papa mit. Und genau, meine Mutter ist dann da geblieben mit meinem kleinen Bruder damals. Und ich bin dann mit meinem Papa zu meiner Oma.
Welches Verhältnis hast du zu deinen Geschwistern gehabt?
Sehr eng. Also für mich waren meine Geschwister meine Geschwister. Für meinen Bruder war ich, glaube ich, Mama, weil er hat auch Mama zu mir gesagt. Und ich habe dann immer gesagt, nein, nein. Das bin ich nicht, aber ja, wie Kinder halt so sind, sie sagen das, was sie fühlen, ne?
Mhm. Ja. Und dieses Jahr bei der Großmutter, wo du zum ersten Mal ein liebevolles Zuhausejahr hattest, in welcher Beziehung steht das dann zu diesem Punkt, dass du gesagt hast, ich steige jetzt in den Zug und verlasse mein Zuhause? Weil du bist dann ja zurück zu deiner Mutter, weil deine Eltern wieder zusammengekommen sind. Und dann muss es irgendwas gegeben haben. Ich weiß nicht, ob es eine Initialzündung war, ein Vorfall, der dich dazu gebracht hat, einen Rucksack zu packen mit dem Nötigsten und in den Zug zu steigen und von Luxemburg einfach loszufahren, in eine ganz ungewisse Zukunft, einfach nur weg.
Ja, meine Oma war halt auch eine sehr starke Frau. Also sie war wirklich stark, weil sie hat mir auch Stärke vermittelt. Sie hat mir beigebracht, wie es ist, selbstbewusst zu sein, wie es ist, für sich einzustehen. Und als ich dann wieder zurück nach Hause gekommen bin, halte mir das halt noch so im Hinterkopf. Und dann dachte ich mir halt so, nee, ich muss nicht alles mit mir gefallen lassen. Und das war dann natürlich dann irgendwie, ja, da war ich so 10, 11 und dann habe ich halt gemerkt, dass so diese ersten Kämpfe auch passieren zwischen mir und meiner Mutter, weil sie mich dann halt für besonders frech empfand und sehr aufsässig und so.
Als du dann entschieden hast, ich verlasse dieses Zuhause, ich steige in den Zug, hattest du da einen Plan?
Nee. Ich wusste nur, ich will weg und ja, ich wusste, dass meine erste Anlaufstelle Köln sein wird. Weil ich damals schon immer nach Köln wollte. Keine Ahnung warum. Ist halt eine schöne Stadt, ne? Und da gibt's halt den Dom und den wollte ich mal in echt sehen. Ich habe den sonst nur aus dem Fernsehen gekannt. Genau, also habe ich meinen kleinen Eastpak-Rucksack gepackt.
Du warst 14 Jahre alt?
Los, ja.
Mhm. So, und jetzt kommst du an in Köln mit deinem Rucksack und guckst dir dann vielleicht den Kölner Dom an. Und wie geht's dann weiter für ein 14-jähriges Mädchen, das überhaupt keinen Anlaufpunkt hat in dieser Stadt?
Ja, also das Gute war, dass ich halt da schon besonders ausgesehen habe. Also ich habe mir die Haare bunt gefärbt, ich hatte das spezielle, den Punker-Look, sage ich jetzt mal. Also habe ich nach anderen Punks Ausschau gehalten, weil ich wusste, das ist eine Community, da hält man zusammen und ach, da war ich noch so schön schlank. Auf der Straße gab es nicht genug Essen. Das war ein Scherz. Ja, genau. Aber so findet man halt leichter Kontakte.
Und hast du denn direkt Kontakte knüpfen können, also mit Ankunft, oder bist du die ersten Tage erstmal irgendwie rumgeirrt?
Schon, doch. Ja? Also die Punks hängen da am Bahnhof rum, zumindest damals, und dann kommt man halt so ins Gespräch und alles. Genau, aber ich wäre jetzt nicht so weit gegangen, dass ich direkt mich da jetzt zugehörig gefühlt hätte, weil ich halt generell so ein Mensch bin, der sich eher ein bisschen zurückhält und eher beobachtet. Also habe ich dann die ersten Tage dann doch schon eher so mein Ding gemacht.
Mhm. Und wie war dein Ding die ersten Tage? Wo hast du geschlafen?
Ja, ich habe die ersten Nächte auf einem Friedhof geschlafen.
Alleine?
Ja.
Okay. Und hattest du Equipment dabei? Ich sag mal einen Schlafsack oder eine Isomatte?
Am Anfang nicht, aber dann irgendwann habe ich aufgerüstet, weil es gibt halt gewisse Anlaufstellen für wohnungslose Menschen und da kriegt man tatsächlich auch Isomatten und Schlafsäcke. Und da bin ich dann hingegangen und habe mir sowas geholt.
Mhm. Auch für wohnungslose Kinder?
Ja.
Ja, wie reagiert so eine Anlaufstelle, wenn da ein 14-jähriges Mädchen kommt?
Ich weiß nicht. Also das erste Ding ist ja, jeden Menschen so anzunehmen, wie die Person halt kommt. Und der Main-Fokus ist erstmal helfen. Egal wie alt, weiblich, männlich, divers. Ne? Diese Person braucht Hilfe und genau, man kommt ins Gespräch und dann bekommt man Hilfe.
Und dann bist du 4 Jahre auf der Straße gewesen. Mhm. Ich habe mal vor vielen Jahren eine Reportage gemacht über obdachlose Frauen. Und ich habe sehr oft gehört, dass zum Leben einer obdachlosen Frau auch immer letztlich der sexuelle Übergriff gehört. Weil Männer kommen, einem anbieten, man kann bei ihnen in der Wohnung wohnen, es gibt keine Gegenleistung, sie kümmern sich. Und dann irgendwann kommt dann eben doch die Einforderung der Gegenleistung. Hast du Ähnliches erlebt?
Ja, also ich habe auch auf jeden Fall sexuelle Übergriffe erlebt. Genau, weil als, wie du schon sagtest, als wohnungslose Frau ist es natürlich, man ist in so einer verletzlichen Situation und die wird dann natürlich von falschen Menschen halt auch ausgenutzt, ne? Ja.
Und in welchen Situationen auf der Straße in diesen 4 Jahren hast du dich am verletzlichsten gefühlt?
Eigentlich dann, wenn ich wirklich alleine war. Also andererseits, wenn ich zum Beispiel von der einen Stadt in die nächste gegangen bin. So, ich wusste, es ist gut für mich, ein bisschen alleine zu sein und erstmal verschiedene Leute kennenzulernen, um irgendwie mir den Überblick zu verschaffen. Okay, welche Person meint es wirklich gut mit mir? Wer könnte vielleicht irgendwie böse sein? Aber das ist natürlich auch eine sehr gefährliche Zeit, wenn man alleine ist. So, es kommen halt viele, wie du schon sagst, es kommen Angebote, es kommen Menschen, die es vielleicht nicht so gut mit dir meinen. Und da muss man halt wirklich, ich habe auf jeden Fall, wenn ich was gelernt habe, dann ist es Menschenkenntnis.
Mhm. Ja. Ich erinnere mich an eine Geschichte, die mir damals erzählt wurde von Obdachlosen, die mir geraten haben, weil ich habe eine Nacht auch mit ihnen verbracht unter einer Brücke. Ich glaube, sogar unter der Brücke hast du auch mal geschlafen, habe ich gelesen, dass man den Schlafsack nicht schließen sollte, wenn man drin liegt, mit dem Reißverschluss. Und ich habe damals gefragt, warum nicht? Ist doch viel wärmer, weil es war Winter, als ich meine Reportage gedreht habe. Und die anderen Obdachlosen sagten, weil das könnte sein, dass denn jemand anzündet und dann kommst du nicht schnell genug raus.
Ja.
Hast du, also das vielleicht nicht, das ist natürlich in seltenen Fällen, das passiert, aber in seltenen Fällen, hast du Gewalt erlebt von anderen, von Passanten als obdachlose Frau auf der Straße?
Ja, also ich habe zum Beispiel auch immer so geschlafen, dass der Schlafsack umgedreht war, also der Reißverschluss unten am Boden, so dass man quasi direkt aufstehen kann, wenn man muss. Und dann ist meistens, wenn man eine Kapuze hat, kann man die Kapuze drüber machen, weil es halt auch gut ist, wenn man nicht erkennt, dass da eine Frau, vor allem dann eine junge Frau, da in dem Schlafsack liegt. Und ich habe Gewalt in verschiedenen Formen erlebt. Also sei es mit Flaschen beschmissen werden, bepöbelt werden, bespuckt werden, mit Böllern beschmissen werden. Also ja, einmal wollte auch jemand meinen Schlafsack öffnen, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich dann halt schon meine Hündin und genau, die hat dann Alarm geschlagen.
Warum war es keine Alternative für dich oder eine Option, statt unter der Brücke zu schlafen, in eine Unterkunft zu gehen? Es gibt ja Notunterkünfte und Schlafstellen. Was hat dich da abgehalten?
Weil tatsächlich in Notunterkünften auch sehr viel Gewalt stattfindet. Und Notunterkünfte sind auch für Frauen nicht unbedingt wirklich sicher.
Mhm. Ja. Wie waren deine Weihnachtsfeste auf der Straße?
Meistens waren sie eigentlich wie jeder andere Tag, aber man hat sich halt besonders bemüht, dass das irgendwie nochmal schön ist. Also je nachdem, wo man gerade geschlafen hat, hat man dann vielleicht irgendwie versucht, so sein eigenes kleines Festmahl zu machen, indem man irgendwie Feuer gemacht hat und dann hat man Würstchen gebraten über einem Einkaufswagen. Genau, das war ganz süß und einmal war halt besonders schön, weil da haben wir ein Haus besetzt, eine Villa. Und dort haben wir dann hausiert und wir hatten sogar einen Baum. Ich habe irgendwo auf der Straße einen Baum gefunden und habe den dann mitgenommen. Und den haben wir dann schön geschmückt mit Kronkorken, Tampons, alles, was zu einem guten Weihnachtsbaum
dazu gehört. Mit Tampons, das ist eine kreative Idee.
Ja. Ja. ja, hatten ja sonst nichts, ne? Und genau, und ich weiß noch, in dem Haus hat halt auch jemand gewohnt, wir haben ihn immer Hausmeister genannt, weil er alle möglichen Sachen irgendwie immer reparieren konnte, und der hatte tatsächlich einen Laptop, und der hat seinen Laptop tagsüber immer in so einem Internetcafé halt aufgeladen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ey, weißt du was, kannst du irgendwie einen Film downloaden oder so? Und er so, ja, mache ich. Ja, und dann saßen wir dann abends da in dieser Villa und haben dann den Weihnachtsfilm geguckt mit unserem Tamponbaum. Und irgendwann hat es tatsächlich geklopft. Und dann meinten die so, ja, hier, Polizei und so. Und die kamen halt rein und waren so überrascht. Und wir alle so in der Decke eingekuschelt. Und die so, oh ja, wir wollten nicht stören, alles gut. Wir wollten nur gucken, wer hier noch so ist. Frohe Weihnachten. Und wir so, ja, ja, frohe Weihnachten. Und das war...
In welcher ja. Stadt gibt es so eine nette Polizei?
Tatsächlich war das in Luxemburg, in meiner Heimat.
Ah, okay.
Ja.
Und hast du, wenn du in deiner Heimat warst oder in der Nähe, hast du dann Kontakt zu deiner Familie gesucht, zu deinen Geschwistern?
Ja, also ich habe meine Schwester regelmäßig heimlich angerufen, um einfach zu hören, wie es ihr geht und damit sie mich einfach nicht vergisst. Ja, weil... Ja, sie war halt so mein kleines Baby, und ja, mein Bruder und ich, wir stehen uns zum Beispiel nicht so nah, weil, ja, wir wurden halt anders behandelt. Also die Mädchen waren eher so, und mein Bruder war halt, wow. Weil meine Mutter, es lag wahrscheinlich auch daran, weil meine Mutter sich immer einen Sohn gewünscht hat, und da war er dann endlich, genau.
Und du hast dich wie das ungeliebte Kind gefühlt. Welche Rolle?
Ich habe mich eher wie eine Dienstmagd gefühlt, tatsächlich.
Für die ja. Geschwister auch?
Ja, und auch für meine Mutter.
Welche Rolle hat Alkohol gespielt auf der Straße?
Ja, auf der Straße spielt das natürlich schon eine Rolle, ne? Erstens, weil es halt wärmt, und zweitens, ja, weil man oft dann doch nichts zu tun hat, und auch, weil du jeden Tag eigentlich mit dem Gefühl konfrontiert wirst, dass du nicht dazugehörst. Du bist nicht wie die anderen, und das lassen dich die anderen auch spüren. Und ja, das tut halt weh, ne?
Was das Besondere ist, finde ich, und ich habe da unglaublich Respekt davor, ist, dass du aus dieser Situation aus eigener Kraft wieder rausgekommen bist. Aus der Situation mit dem Alkohol und auch aus der Situation, obdachlos auf der Straße zu sein. Es gab dann eine Wohnung, ich fasse jetzt mal so ein ganz bisschen zusammen wegen der Zeit. Du hast eine eigene Wohnung gefunden, du hast deinen Hauptschulabschluss nachgeholt, du hast deinen Realschulabschluss nachgeholt, du hast eine Ausbildung als Erzieherin begonnen und abgeschlossen und arbeitest jetzt mit Kindern. Was kannst du ihnen mitgeben? Auch vor dem Hintergrund, was du alles erlebt hast und daraus gelernt hast.
Also das Wichtigste in meinem Beruf ist eigentlich einfach nur, dass ich für andere Kinder die Person, die erwachsene Person sein möchte, die ich damals selber nie hatte. Also ich will, dass Kinder in meiner Gegenwart sein können, wie sie sind, und einfach, ja, glücklich sind und beschützt.
Und du gibst, ja. Du gibst das Erlebte nicht nur an die Kinder weiter, also jetzt in konstruktiver Form, sondern du stehst auch auf Bühnen. Und zwar mittlerweile relativ regelmäßig mit einem kleinen Comedy-Programm. Erst so kleine Zeitfenster, 5 Minuten mittlerweile, also über eine Dreiviertelstunde, wo du eben auch diese Themen komödiantisch mit Comedy-Aspekten auf die Bühne bringst. Kann man Trauma weglachen?
Irgendwie schon, weil Lachen hält dich am Leben. Tatsächlich, Lachen gibt dir Hoffnung, Lachen gibt dir Kraft. Und ich würde schon sagen, dass mein Humor mich niemals verlassen hat und das eins der Sachen ist, die mich halt schon immer im Leben angetrieben haben.
Mhm. Ja. Und die Kraft, die du benötigst hast, um selbst da rauszukommen, was ich gerade kurz zusammengefasst habe, ja, die Wohnung, dann die Ausbildung, dieses einfach so, jetzt mache ich es mit 18. Woher hast du die genommen? Auch aus Humor, oder wo ist die Kraftquelle gewesen?
Ich weiß nicht, ich habe irgendwie einfach nicht gezweifelt. Also ich wollte was, und ich dachte so, ja, wenn ich das will, dann mache ich halt alles dafür. Und das war dann halt suchen, dranbleiben, weinen und dann weitermachen.
Mhm. Und wenn du jetzt auf der Bühne stehst und über all das sprichst, auch über die Kraft, die du entwickelt hast, dann, um da rauszukommen, dann spendest du die Eintrittsgelder. Wem kommt denn das zugute?
Ja, tatsächlich hatte ich jetzt von Januar bis September hatte ich meine eigene Comedy-Show. Das ist ein Comedy-Open-Mic, das ist in Hamburg. Und da habe ich die ganzen Monate über Eintritt gesammelt für die Comedy-Show. Und der ganze Erlös ging dann an den Kältebus in Hamburg. Und im Januar geht es wieder weiter. Ja.
Unser Kulturtipp ist das. Ja. Unser Kulturtipp ist das, auf jeden Fall im Januar dorthin zu gehen. Ich bedanke mich, dass du deine Geschichte hier bei uns erzählt hast. Ich hoffe, es kommen ganz, ganz viele zum Comedy-Programm, jetzt wo sie dich kennengelernt haben.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Ich wünsche weiterhin viel Kraft für dein Lebensweg.
Dankeschön. Weiteren.